Herzlich willkommen zu Recht aktuell, der juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 24. Mai, unter anderem mit BGH zu Beweisverwertungsverbot, Ruhestandsanweisung von Ex-Polizeipräsident verfassungswidrig und Direktionsrecht bei Arbeitsschutzkleidung. Kurznachrichten.
Prozess gegen Olearius verzögert sich. Der Strafprozess gegen Christian Olearius verzögert sich zunächst bis Mitte Juni. Damit wurde das Verfahren bereits nach Beginn knapp 3 Monate lang ausgesetzt. Damit ist der Plan des Gerichts, im Dezember 2024 den Cum-Ex-Prozess zum Abschluss zu bringen, wohl nicht einzuhalten. Grund für die Verzögerung ist der allgemeine Gesundheitszustand des 82-jährigen Angeklagten. Bislang ist er auch während der Verhandlungstage von einer Ärztin begleitet worden. Angeklagt ist Olearius wegen schwerer Steuerhinterziehung. Grundgesetz wird 75 Jahre alt. Das Grundgesetz feiert am 23. Mai 2024 seinen 75. Geburtstag. Hierzu gibt es bei meinem anderen Podcast Kurz erklärt seit Donnerstag eine Spezialfolge, in der ich mit Professorin Sophie Schönberger über die wehrhafte Demokratie spreche. Dabei sprechen wir nicht nur über den Begriff, sondern schauen uns anhand aktueller Debatten die Herausforderungen der wehrhaften Demokratie an. Den Link zu der Folge findet ihr in den Shownotes.
AfD distanziert sich weiter von Maximilian Krah. Bis zur Europawahl am 9. Juni wird der Spitzenkandidat der AfD keine öffentlichen Veranstaltungen mehr bestreiten. Er erklärte selbst, dass er sich aus dem Wahlkampf zurückziehe und als Mitglied des Bundesvorstands zurücktrete. Der Bundesvorstand hatte zuvor ein Auftrittsverbot für ihn verhängt, teilte ein Parteisprecher mit. Vorausgegangen waren umstrittene Äußerungen Krahs zur SS. Diese veranlassten zwei mächtige Partner der AfD in der Fraktion im Europaparlament, der französischen Rassemblement National und die italienische Lega, ihre Zusammenarbeit mit der AfD zu beenden. Doch Krah erregte bereits vor diesen Äußerungen wegen einer Spionageaffäre um seinen Mitarbeiter und seiner Nähe zu Russland und China in den Medien Aufsehen. Auch die Nummer 2 der AfD-Europaliste, Peter Büstron, wird nach Korruptionsermittlungen vorerst keinen Wahlkampf mehr machen. Er selbst nannte familiäre Gründe für seinen Rückzug.
Anklage gegen Klimaaktivisten der letzten Generation. Gegen 5 Aktivistinnen und Aktivisten ist die Anklage wegen des Verdachts einer kriminellen Vereinigung erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft hat damit mehr als 10 Fälle zur Anklage gebracht, bei denen die Mitglieder der letzten Generation die Ölversorgung der Raffinerie PCK Schwedt manipuliert haben sollen. Außerdem wird den 5 Angeklagten vorgeworfen, ein Gemälde von Monet mit Kartoffelbrei beschädigt zu haben. Zudem wird ihnen vorgeworfen, den Flughafen BER blockiert zu haben. Reichsbürgerprozess in Frankfurt gestartet. Am Dienstag startete der Prozess gegen die sogenannten Reichsbürger vor dem OLG Frankfurt. Bereits in den letzten Wochen wurde gegen Reichsbürger vor dem OLG Stuttgart verhandelt. Vor dem OLG München wird auch noch ein Prozessstart im Juni diesen Jahres erwartet. Der Generalbundesanwalt hat die Verfahren getrennt, da es ansonsten zu viele Angeklagte in einem Verfahren gegeben hätte. Allein in Frankfurt waren rund 20 Anwältinnen und Anwälte für 9 Angeklagte zugegen. In Frankfurt ist unter anderem der mutmaßliche Kopf Heinrich der 13. Prinz Reuß angeklagt. Die Angeklagten hätten geplant, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen. Es drohen ihnen bis zu 10 bzw. für manche bis zu 15 Jahren Haft.
Rechtsprechung. BGH zu Beweisverwertungsverboten. Der BGH hatte in einem Revisionsverfahren zu entscheiden, ob das Landgericht Frankfurt am Main gegen ein bestehendes Beweisverwertungsverbot verstoßen hat. Nach den Feststellungen des landgerichtlichen Urteils entwendete der Angeklagte im Zeitraum vom 8. Oktober 2019 bis zum 1. März 2020 bei 4 Gelegenheiten stehlenswertes Gut aus einer Gaststätte, einem Kiosk und 2 Shisha-Bars. In einem weiteren Fall wurde das entsprechende Vorhaben nach Entdeckung der Tat abgebrochen. Das Landgericht hat seine Überzeugung von der Täterschaft des Angeklagten in diesem Fall auch auf die Verwertung der Erkenntnisse einer Funkzellenabfrage gestützt. Die Funkzellenabfrage ist legal definiert als Erhebung aller in einer Funkzelle angefallenen Verkehrsdaten. Das Landgericht hatte die Inhalte der Funkzellenauswertung im Selbstleseverfahren und durch Vernehmung eines Polizeibeamten entgegen dem jeweiligen Widerspruch der Verteidigung in die Hauptverhandlung eingeführt. Seine Überzeugung von der Täterschaft des Angeklagten hat es auch auf die Verwertung der aus der Funkzellenabfrage gewonnenen Erkenntnisse gestützt. Auf die Revision entschied der BGH nun, dass die zulässig erhobene Verfahrensrüge, mit der sich die Revision gegen die mit einer Funkzellenabfrage erfolgte Erhebung und Verwertung der retrograden Standortdaten des Angeklagten wendet, begründet ist. Die Beweiserhebung im Ermittlungsverfahren verstieß gegen § 100 G Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit den § 100 G Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 der StPO. Aus dem Beweiserhebungsverbot folgte ein Beweisverwertungsverbot. Die Anordnung der Funkzellenabfrage im Ermittlungsverfahren auf Grundlage des § 100 G Absatz 3 Satz 1 StPO war gesetzeswidrig, weil im Zeitpunkt der Anordnung der Verdacht einer besonders schweren Straftat nicht bestand. Es war lediglich der Verdacht wegen Einbruchsdiebstahl in einen Kiosk gegeben. Dies führt zu einem Beweisverwertungsverbot, denn nach der Rechtsprechung des BGHs zu § 100 A StPO dürfen mit Blick auf die Grundsätze eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens die aus einer rechtswidrig angeordneten Telefonüberwachung gewonnenen Erkenntnisse regelmäßig nicht als Beweismittel verwertet werden.
Ruhestand des Ex-NRW-Polizeipräsidenten verfassungswidrig. Im Zuge der Geschehnisse der Kölner Silvesternacht 2015-2016, bei dem es im Bereich des Kölner Doms und des Bahnhofsvorplatzes unter anderem zu zahlreichen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung kam, ist der Polizeipräsident aus NRW in den einstweiligen Ruhestand geschickt worden. Das Bundesverfassungsgericht machte das Ganze an der Vorschrift des § 37 Absatz 1 Nummer 5 des Beamtengesetzes für NRW fest und hält dieses für nichtig. Die Vorschrift stuft die Polizeipräsidenten in NRW als politische Beamte ein und ermöglicht damit ungeachtet ihres Status als Beamte auf Lebenszeit ihre jederzeitige Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. § 37 Absatz 1 Nummer 5 LBG NRW verstößt gegen Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz und ist daher nichtig. Die Möglichkeit der jederzeitigen Versetzung eines Polizeipräsidenten in den einstweiligen Ruhestand greift in das Lebenszeitprinzip in der Ausprägung der grundsätzlichen Unentziehbarkeit des statusrechtlichen Amtes ein. Dieser Eingriff ist nicht durch besondere Sacherfordernisse des betroffenen Amtes gerechtfertigt. Weder der den Polizeipräsidenten in NRW zugewiesene Aufgabenbereich oder der ihnen zugemessene Entscheidungsspielraum noch ihre organisatorische Stellung, der Umfang der ihnen auferlegten Beratungspflichten gegenüber der Landesregierung oder andere Gesichtspunkte weisen das Amt des Polizeipräsidenten als ein politisches aus. Gegen die Einstufung als politischer Beamter spricht insbesondere der Umstand, dass die Landräte als Leiter einer Kreispolizeibehörde den Polizeipräsidenten im Wesentlichen gleichgestellt sind, obwohl bei ihnen im Hinblick auf ihre Eigenschaft als Wahlbeamte gerade nicht gewährleistet ist, dass eine fortdauernde Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung besteht. Die Tatsache, dass der Landesgesetzgeber ihnen, nicht anders als den Polizeipräsidenten, die Aufgaben des Leiters der Kreispolizeibehörde übertragen hat, macht vielmehr deutlich, dass es für die Amtsführung der Leiter einer Kreispolizeibehörde gerade nicht eines besonderen politischen Vertrauensverhältnisses zur Regierung bedarf. Unterschiede bei den tatsächlich wahrgenommenen Aufgaben von Landräten als Kreispolizeibehörden und Polizeipräsidenten, die eine Übereinstimmung in den politischen Ansichten bei den Polizeipräsidenten erfordern würden, bei den Landräten als Kreispolizeibehördenleitern hingegen nicht, sind nicht erkennbar.
Kündigung wegen falscher Arbeitshose. Das Weisungsrecht der Arbeitgeberin umfasst auch die Vorschrift, dass die Mitarbeiter eine bestimmte Arbeitskleidung tragen müssen. Dies entschied nun das Landesarbeitsgericht Düsseldorf in einem Kündigungsschutzprozess. Geklagt hatte ein Mitarbeiter eines Industriebetriebs, bei welchem er in der Produktion beschäftigt war. Zu seinen Aufgaben gehörten vor allem kniende Arbeiten, die bei Montagearbeiten notwendig waren. Bei der beklagten Arbeitgeberin gab es eine Kleiderordnung. Danach stellte die Arbeitgeberin für alle betrieblichen Tätigkeiten in Montage, Produktion und Logistik funktionelle Arbeitskleidung zur Verfügung. Hierzu gehörten unter anderem rote Arbeitshosen, die in den genannten Bereichen zu tragen waren. Grund für diese Regelung waren die Wahrung der Corporate Identity, die Geeignetheit als Signalfarbe zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie zur unmittelbaren Erkennbarkeit in Abgrenzung zu externen Beschäftigten. Anfang Oktober 2023 erschien der Kläger an zwei Arbeitstagen nicht in der roten Hose, sondern in einer schwarzen Hose. Hierfür wurde er abgemahnt. Im November erschien der Kläger erneut in einer privaten dunklen Hose. Der Aufforderung, am Folgetag die rote Hose zu tragen, kam der Kläger nicht nach. Er wurde erneut abgemahnt. Daraufhin erschien der Kläger wieder nicht in der roten Arbeitshose, weshalb die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgerecht kündigte. Gegen diese Kündigung wehrte sich der Kläger. Er hat behauptet, dass die rote Hose keine besonderen arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben erfülle. Auch stehe dem Arbeitgeber bezüglich der Hosenfarbe kein Direktionsrecht zu. Die Klage wurde in erster Instanz abgewiesen. Hiergegen wehrt sich der Kläger nun mit der Berufung, die jedoch erfolglos blieb. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf stellte fest, dass die Arbeitgeberin aufgrund ihres Weisungsrechts berechtigt war, Rot als Farbe für die Arbeitsschutzhosen vorzuschreiben. Da das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers nur in der Sozialsphäre betroffen war, genügten sachliche Gründe. Diese waren auch vorhanden. Ein maßgeblicher berechtigter Aspekt war die Arbeitssicherheit. Die Arbeitgeberin durfte Rot als Signalfarbe wählen, weil der Kläger auch in Produktionsbereichen arbeitete, in denen Gabelstapler fuhren. Aber auch im übrigen Produktionsbereich erhöhte die Farbe Rot die Sichtbarkeit der Beschäftigten. Weiterer sachlicher Grund auf Arbeitgeberseite war die Wahrung der Corporate Identity in den Werkshallen. Überwiegende Gründe vermochte der Kläger, welcher die rote Arbeitshose zuvor langjährig getragen hatte, nicht vorzubringen. Sein aktuelles ästhetisches Empfinden betreffend die Hosenfarbe genügte nicht. Die Interessenabwägung fiel zu Lasten des Klägers aus. Nach 2 Abmahnungen und der beharrlichen Weigerung, der Weisung der Beklagten nachzukommen, überwog trotz der langen beanstandungsfreien Beschäftigungsdauer das Beendigungsinteresse der Beklagten.
Protestcamp gegen Tesla darf vorerst bleiben. Das OVG Berlin-Brandenburg hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Potsdam bestätigt, wonach die Baumhäuser der Demonstranten in Grünheide bestehen bleiben dürfen. In Grünheide demonstrieren Menschen seit Monaten gegen die Erweiterung des Tesla-Werks. In den letzten Tagen kam es in dem Zusammenhang zu mehreren Ausschreitungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Polizei hatte Beschwerde vor dem OVG Brandenburg gegen die Entscheidung des VG Potsdam eingelegt. In dem Ausgangsverfahren hat ein Aktivist einen Antrag im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen einen Auflagenbescheid der Polizei erhoben. Damit sollte die drohende Räumung des Camps verhindert werden. Aus Sicht des VG war von Seiten der Polizei nicht ausreichend begründet worden, dass Naturschutz und baurechtliche Vorschriften gegen die Baumhäuser verstießen. Gerade mit Blick auf die Versammlungsfreiheit müsse die Polizei sich mehr damit auseinandersetzen. Ob das Camp nach dem 20. Mai weiter in der Form bestehen darf, entschied das OVG nicht. Pro-Palästina-Camp darf weiter bestehen bleiben. Seit Pfingsten besteht auf dem Campus der Goethe-Uni in Frankfurt ein Pro-Palästina-Protestcamp mit dem Thema gegen die Diffamierung der Palästina-Solidarität in Akademie und im öffentlichen Raum. Hiergegen hat am Pfingstsonntagabend, dem 19. Mai 2024, die Goethe-Universität um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht und begehrt eine zeitliche Begrenzung und weitere Beschränkungen der Versammlung. Das Gericht führt in seinem Beschluss aus, dass im Rahmen der allein möglichen summarischen Prüfung in dem vorliegenden Eilverfahren weitere Beschränkungen nicht in Betracht kommen. Vorliegend habe die Universität bereits keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Ein solcher käme nur in Betracht, wenn der Stadt Frankfurt kein Ermessen hinsichtlich der geforderten weiteren Beschränkungen bzw. der Untersagung des Protestcampes zustünde oder dieses auf null reduziert wäre. Dazu müssten bei Erlass der Maßnahmen erkennbare Umstände vorliegen, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Veranstaltung unmittelbar gefährdet ist. Dies sei bei derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Die von der Universität beantragten Beschränkungen stellen vielmehr einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit des Anmelders dar und seien jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt. Gegen den Beschluss kann innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingelegt werden.
Gesetzgebung. AI Act endgültig beschlossen. Die EU-Mitgliedstaaten haben am 21. Mai das weltweit erste Gesetz zur Regulierung von KI verabschiedet. Deutschland muss den AI Act oder die KI-Verordnung nun in nationales Recht umsetzen. Die neuen Regeln zielen darauf ab, Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie ökologische Nachhaltigkeit vor Hochrisiko-KI-Systemen zu schützen. Gleichzeitig sollen sie Innovationen ankurbeln und dafür sorgen, dass die EU in diesem Bereich eine Führungsrolle einnimmt. Der AI-Act verfolgt hier einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, je höher das Risiko bei der Anwendung eingeschätzt wird, desto strenger sind auch die Vorgaben. ein inakzeptables Risiko stellen zum Beispiel KI-Systeme dar, die eingesetzt werden können, um das Verhalten von Personen gezielt zu beeinflussen und sie so zu manipulieren. Auch vorausschauende Polizeiarbeit, die einzig auf der Profilerstellung oder der Bewertung von Merkmalen einer Person beruht und der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen oder ihre Schwächen auszunutzen, ist nach den neuen Regeln nicht erlaubt. Enthalten sind in der Verordnung auch Regelungen über die Transparenz des Einsatzes von KI-Systemen. So müssen künstlich erzeugte oder bearbeitete Bilder bzw. Audio- und Videoinhalte, sogenannte Deepfakes, in Zukunft eindeutig als solche gekennzeichnet werden.
Verordnung für Public Viewing. Der Weg ist frei für abendliches Public Viewing bei der Heim-EM 2024. Dies beschloss der Bundesrat am vergangenen Freitag in einer Verordnung, die öffentliche TV-Übertragungen und spätere Anstoßzeiten erlaubt. In der Verordnung über den Lärmschutz heißt es: Die Durchführung der öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien kann nunmehr auch bis in die Nachtstunden nach 22 Uhr rechtskonform ermöglicht werden. Andernfalls könnten bei Public Viewing-Veranstaltungen die für die Nachtstunden geltenden Lärmschutzanforderungen nicht eingehalten werden. Die Kommunen müssen auch weiterhin im Einzelfall abwägen zwischen dem öffentlichen Interesse an den Fußballspielen und dem Schutz der Nachtruhe.
Kurioses Urteil der Woche. Skurriles Söder-Graffiti von Kunstfreiheit gedeckt. Ob ein Graffiti, das eine Person mit einer als Schädel ausgeformten Gesichtshälfte und mit an eine SS-Uniform erinnernden Uniformteilen zeigt, in der erforderlichen Gesamtschau ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation darstellt, hatte nun das Bayerische Oberlandesgericht zu entscheiden. Genauer gesagt ging es um ein Graffiti, das den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder skizzierte. Denn das Gesicht der dargestellten Person besteht aus einem halbseitig skelettierten Kopf, welcher dem von der SS verwendeten Totenkopfabzeichen jedenfalls zum Verwechseln ähnlich sieht, und die andere Gesichtshälfte zeigt das Konterfei des bayerischen Ministerpräsidenten. Unter diesem Bild sind zwei kleinere Bilder angeordnet, welche zeigen, wie drei Personen, deren Kleidung sehr stark bayerischen Polizeiuniformen ähnelt, eine wehrlose Person misshandeln. Der Gesichtsausdruck des bayerischen Ministerpräsidenten scheint dies zu billigen. Ferner ist auf dem Graffiti der Schriftzug Liebesgrüße aus Bayern aufgebracht. Unabhängig von den strafrechtlichen Bewertungen urteilte das Gericht nun, dass einem Schuldspruch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a Absatz 1 Nummer 1 StGB ebenso wie der Verurteilung wegen Beleidigung gemäß § 185 StGB das für den Angeklagten streitende Grundrecht der Kunstfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz entgegensteht und sprach den Angeklagten frei. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Vorwurfs der Beleidigung gegenüber dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten als auch hinsichtlich des Vorwurfs des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen gegenüber sonstigen durch die Verfassungsordnung des Grundgesetzes geschützten wesentlichen Rechtsgütern. Denn Satire könne eine eigenständige künstlerische Form darstellen, wobei aber nicht jede Satire auch zugleich Kunst ist. Kunst gemäß Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz ist sie nur dann, wenn sie, wie hier, die weiteren Voraussetzungen des verfassungsrechtlich maßgeblichen Kunstbegriffs erfüllt, wobei Gegenstand von Kunst auch das Ausdrücken politischer Kritik und satirischer Kritik sein kann. Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.